cool. Kerstin hat gestern mit ein paar Teilnehmern zusammen einen Malkurs hier gemacht.
Zu entdecken,
und ich vermute jetzt einfach mal, das sind die Ergebnisse davon,
brauchen,
die uns hier so anstrahlen.
Wir brauchen ihn, um unser Leben gut zu gestalten.
Hat bestimmt jeder so seinen Favoriten. Ich verrate jetzt nicht, welcher meiner ist. Können wir nachher beim Kaffee trinken, gerne nochmal drüber schnacken.
Zu leben. Nämlich nach Gottes Wertmaßstäben und Gottes
Aber einer der...
Und wir brauchen ihn definitiv.
Also das Zentrum oder der
Mittelpunkt für das Leben nach dem Tod.
Glauben ist Gottes Liebe für seine Geschöpfe. Und eins von diesen Geschöpfen
bist du. Egal, ob du dran glaubst oder nicht.
Und eins davon
nicht dran glaubst,
da bin ich so,
wenn es soweit ist,
dankbar
ist
für.
Zu spät. Wenn du
umkehrst noch überlegt,
und dein Leben Mittwoch in Gottes Hand
legst,
und wir hatten,
hast du hier auf der Erde
eine Menge Spaß.
Wir haben uns beim Essen
und wenn an es einer ist,
nicht alleine Menge unterwegs
herrlicher Witze erfreut.
Und Stück für Stück durch
Gottes Kraft. Und ich habe noch überlegt, ob ich heute auch einen erzähle.
Tatsächlich so.
Aber ich habe dann gedacht, irgendwie
sicherlich
passt das nicht zum Thema so richtig.
Ich habe erst überlegt, ob das vielleicht noch ein bisschen auflockert,
bevor es dann ernst wird. Nicht einfach nur ein
Die Überschrift heute ist nämlich Buße, Gottes Wege lernen.
Auf dieser Erde, wie es dich kostet, mindestens.
So, und mit Buße
und in Ewigkeit
man ja immer irgendwie ganz komische Sachen.
Also das Erste, als ich irgendwie auf dieses Wort nochmal gestoßen
bin, dachte, naja,
wenn es eine Richtung Ewigkeit Ostern, gibt, Richtung
kannst Karfreitag, du nur verlieren.
Das Erste, was mir so eingefallen ist der Film Der Name der Rose. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Diese ganzen Mönche da in ihrem Kloster, die sich dann irgendwie selber auspeitschen
als
Zeichen der Buße
Gott.
Und so
in
Ostern
ärmlichsten
kommt.
Verhältnissen leben, um zu zeigen,
Versöhnung
wie
mit
ernst
Gott ist heute
sie das
schon
meinen.
Möglich. Nicht erst, wenn wir es einmal
und das ist so feiern. Das erste Bild, was ich irgendwie
aber
mit Buße immer verbinde.
Mit Gott.
Und deshalb habe ich mir dann nochmal ausführlich Gedanken drüber gemacht, worum es dabei eigentlich geht und wie
nicht
Buße
mehr dieses
eigentlich
unterm Strich
aussehen
ich.
Kann oder
gut
aussehen
ist, soll.
Was gut für mich ist.
Ich habe erstmal eine Definition
nicht mehr
für Buße zu finden.
Gott wird zu meinem Mittelpunkt
und
Wort,
damit
das, wo es heutzutage
dreht sich mein Leben um ihn und um das, was er will.
Den kennen wir alle vom Autofahren.
Um das, was ihm wichtig ist, um die Werte, die er etabliert hat, um das, was er sich
so,
gedacht
im
hat,
deutschen
als er diesen ganzen Planeten mit dieser herrlichen Schöpfung
im Deutschen das Wort Buße verwendet wird,
da drin
kommt sprachlich von Bass oder besser. Und ursprünglich bedeutet es eigentlich
Nutzen
nur
oder
das
Vorteil
im Galaterbrief mit den Worten,
so.
Nun lebe nicht mehr
würde man jetzt
ich,
nicht unbedingt
sondern
bei
Christus
damit verbinden.
Einziger
Nutzen, Vorteil davon hat, ist der Staat.
Und es ist eine
vielleicht
Veränderung
hat man selber noch den Lerneffekt als Nutzen und Vorteil, aber es geht weiter. Es bezeichnet also die Genugtuung des Sünders gegenüber Gott, woraus sich die jetzige...
Neu.
Und jetzt einmal zuhören, die jetzige untheologische Bedeutung
180 Grad, aber irgendwie mag ich
von außen auferlegte Strafe oder Wiedergutmachung,
und
die unabhängig von der inneren Einstellung
ist,
entwickelt.
Und es ist nicht kompliziert, es echt zu machen.
Also das ist das, wie heutzutage Buße hauptsächlich
verstanden
wird.
Leben,
eine von außen auferlegte Strafe oder Wiedergutmachung, die unabhängig von der inneren Einstellung ist.
Aber Stück für Stück.
Mit anderen Worten, wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel vom Autofahrer. Ich fahre zu schnell und mir
Gott
fordert
wird
uns
zur Buße
eine Buße auferlegt.
Umzukehren zu ihm, unsere Einstellung, unser Denken.
In den meisten Fällen führt die nicht dazu,
ändern,
dass ich mein
Fahrvertrauen
auf ihn zu setzen.
Soll ich das schon mal aufgefallen?
Ihm gehorsam zu sein und unseren Leben.
Das ist so nach dem Motto, naja, ich werde selten genug erwischt, wenn ich das auf
Handeln,
die Male, die ich zu schnell gefahren bin, umlege, kostet das nur noch 1 Euro pro Mal. Das ist nicht so
erneuern.
Schlimm.
Gott führt uns auch von außen auferlegt,
den Weg dorthin,
ohne dass es irgendwas mit der inneren Haltung
oder
Einstellung
der
betroffenen Person zu tun hat.
Und er
das ist nicht das,
schafft es auch in
wie Buße im biblischen Sinne gemeint ist und verstanden wird. Es ist
das
ein Riesenunterschied
im Neuen Testament.
Ob ich mir heute vornehme, ich werde jetzt ein besserer
wir
Mensch.
Viele Teile des Neuen Testaments
auch das könnte man ja in gewisser Weise
von
mit einer Art von Buße verbinden.
Das liegt daran,
könnte,
dass es
wenn
damals
man
die
Gott aus der Gleichung der Buße rausnimmt,
Kultur war, die das Umfeld
dann bliebe
mehr und
noch
mehr prägte
übrig,
und damit natürlich auch das griechische Denken bei der Sprach-
und
Wortwahl zustande kommt.
Und du änderst
deshalb
dein
jetzt einmal die Definition von dem griechischen
wir
Wort, das im Neuen Testament mit Buße übersetzt wird.
Vertrauen
das ist
auf
Metanoia
Gott ihm gegenüber.
Von Noein, Denken.
Du suchst dir irgendeinen netten Maßstab
und Meta,
humanistisch-soziale
oder nach.
Idee und sagst, danach
wörtlich
richte ich
also
jetzt mein
etwa
Leben aus.
Umdenken
Sinnesänderung oder Umkehr des Denkens.
Um das wirklich zu leben und umzusetzen.
Umkehr des Denkens. Umdenken. Also mit anderen Worten,
nur aus
nicht
einem
nur
erneuerten Herz.
Das Geld bezahlen,
und ich bin überzeugt
sondern
davon,
tatsächlich mal darüber nachdenken, ob es nicht tatsächlich auch sinnvoll ist, sich an die Geschwindigkeitsvorschriften zu halten.
Aus einem erneuerten Herz.
Und dementsprechend sein Denken zu verändern, das dann nachher hoffentlich
auch wieder das Verhalten prägt. Griechische Bedeutung. Gelingt dieses erneuerte
Hebräische
Verhalten
Bedeutung,
denn wir finden Buße ja auch schon im Alten Testament. Und
aber es wächst.
War ganz interessant. Ich habe vor einigen
Stück für Stück
zunehmend
irgendwann im
Wenn
Rahmen meines Studiums
war ich einmal in Israel.
Und da haben sie die Theorie aufgestellt, sagen,
okay,
dass die meisten
meine
Schriften des Neuen Testaments
ursprünglich wahrscheinlich doch auf Hebräisch verfasst
waren. Sie schaffen es nicht hier auf der Erde wirklich
interessanter
gut
Gedanke.
Zu sein.
Also vielleicht auch da tatsächlich
gut.
Doch eher das hebräische Gedanke
mal
zugrunde legen und nicht das griechische,
auch
fürs
Neue Testament
zu erreichen, mein Gott.
Der hebräische Begriff Schub, der in der Septuaginta mit Metanoia, dem griechischen, übersetzt wird, umfasst eine Umkehr zu Gott nicht nur im Denken, sondern
Vertrauen
in der ganzen Existenz,
Gehorsam,
was die Veränderung des Verhaltens,
mit dem Wissen, Gott hat
vor allem aber auch Gehorsam gegenüber Gott, neues Vertrauen Frage. Zu ihm
und das bedeutet
ebenso
für mich,
einschließt,
wie ich überschrieben habe,
wie die Abkehr von allen
Gottes
bösen
Wege
und widergöttlichen lernen. Menschlichen Neigungen und Schwächen.
Mit Buße.
So, das war kompakt, deshalb lese ich das nochmal.
Ich möchte beten.
Der hebräische Begriff
ich
umfasst
dafür,
eine
Herr,
Umkehr zu Gott
nicht
nur im Denken,
geht sich
auch, aber nicht nur im Denken, sondern in der ganzen Existenz, was die Veränderung des Verhaltens, aber auch den Gehorsam gegenüber Gott und neues Vertrauen zu ihm ebenso einschließt, wie die Abkehr von allen bösen und widergöttlichen menschlichen Neigungen und Schwächen.
Klingt ganz anders als das, was wir von unserem deutschen herkömmlichen Sprachgebrauch eben definiert haben, oder? Es ist was ganz anderes, ob irgendjemand mir sagt, das ist das, was du als Strafe ableisten musst, oder ob jemand mir sagt, du sollst dein Denken verändern und zwar in der Form, dass es dein komplettes Leben verändert, in Bezug auf Gott neues Vertrauen und neuen Gehorsam schafft und dich dazu motiviert und zum Handeln veranlasst, das Böse zu lassen und an deinen Schwächen zu arbeiten.
Da würde man ja fast sagen, der herkömmliche deutsche Sprachgebrauch ist mir eigentlich viel lieber, das ist nämlich viel einfacher.
Ja? Quadratisch praktisch gut, ich bezahle meine Strafe, ich sitze meine Strafe ab, wie auch immer. Und danach ist gut und ich kann so weitermachen, wie es mir gefällt. So einfach hätten wir es ja manchmal gerne, ohne darüber nachzudenken, dass es gar nicht unbedingt uns und schon gar nicht den Menschen um uns herum gut tut, wie wir uns verhalten haben.
Das Reich Gottes beginnt mit Buße. Wenn wir uns das Neue Testament angucken, die Evangelien, dann fängt schon Johannes der Täufer an zu predigen, tut Buße. Und auch die ersten Worte von Jesu erster aufgezeichneter Predigt fangen an mit, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahegekommen. Und wie gesagt, vergesst jetzt mal das Bild mit dem sich auspeitschenden Mönch und denkt mal über diesen ursprünglichen hebräischen Sprachgebrauch dabei nach. Tut Buße, verändert euer Denken und in der Konsequenz euer Handeln, wendet euch Gott zu in Gehorsam und neuem Vertrauen und arbeitet an euren Schwächen und lasst das Böse, was euch so nahe liegt, bleiben. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auch die Jünger Jesu sind genauso unterwegs gewesen, als Jesus sie zu zweit aussendet, so als erste Schulungseinheit, so nenne ich es mal. Jesus ist ja noch da, sie kommen nach einer Weile zurück und berichten, wie es ihnen damit ergangen ist. Auch da gehen sie los und haben den Auftrag, predigt den Menschen, tut Buße. Genau die gleiche Botschaft. Fängt wieder an mit, kehrt um, denkt um, erneuert euer Denken und euer Handeln gegenüber Gott und in eurem eigenen Lebensbereich. Auch die Jünger Jesu, nachdem Jesus dann zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, den Heiligen Geist als Stellvertreter gesandt hat, finden wir in der Apostelgeschichte, ich habe mal durchgezählt, ich habe 10 Begebenheiten durch die Apostelgeschichte gefunden in den verschiedenen Predigten, die sie gehalten haben, die Botschaft jedes Mal immer wieder, tut Buße. Ich habe festgestellt, im weiteren Blättern und Suchen nach diesem Begriff, ich bin immer noch in den Evangelien, ganz am Anfang, dass Buße erwartet wird im Neuen Testament. Wir sind ja gerne so unterwegs und ich denke, das waren Menschen schon immer. Wir wollen immer das Gute haben, aber nichts dafür tun. Und ich glaube, das ist keine moderne Neuzeiterscheinung. Ich glaube, der Mensch war schon immer so. Als Jesus auf der Erde unterwegs war und Zeichen und Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, Menschen von dämonischen Mächten befreit hat, für sie da war, Menschen sind gekommen, weil sie was von ihm haben wollten. Heilung, Trost, die Liebe, die ihnen sonst niemand gegeben hat, Befreiung. Manche sind sogar einfach nur gekommen, um mal was Außergewöhnliches zu sehen oder zu erleben. Manchmal haben sie danach gefragt, haben gesagt, kannst du nicht noch ein Zeichen tun oder ein Wunder? Und Jesus kommentiert das. In Matthäus 11 und Matthäus 12 habe ich das jeweils gefunden, aber auch in den anderen Evangelien finden wir diese Berichte wieder. Dass Jesus einmal sagt, ihr wollt immer Zeichen und Wunder sehen, aber keiner will umkehren. Keiner will Buße tun. Er sagt ganz deutlich, an den Orten, wo ich die meisten Wunder getan habe, und er benennt die sogar, das wissen wir, es sind Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, sagt Jesus, wenn diese gleichen Wunder an den schlimmsten Orten, die man sich vorstellen kann, passiert wären, Sodom zum Beispiel oder Ninive, wenn sie die gleichen Wunder gesehen hätten, die ihr gesehen habt, sie wären schon längst umgekehrt und hätten Buße getan in Sack und Asche. Und was macht ihr? Können wir bitte noch ein Wunder sehen? Und Jesus sagt, ihr kriegt kein anderes Wunder mehr zu sehen. Weil ihr nicht bereit seid, euer Denken zu ändern. Weil ihr nicht bereit seid, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Weil ihr nicht bereit seid, von euren bösen Wegen umzukehren und an euren Schwächen zu arbeiten. Buße in diesem Sinne wird sichtbar. Es kann nicht sein, dass jemand Buße in dieser Form tut und es nicht für sein Umfeld sich irgendwie widerspiegelt in einer Veränderung der Person, der Persönlichkeit, des Charakters, des Verhaltens. Man könnte geradezu sagen, Buße erwartet Früchte. Man könnte es auch anders betrachten, andersrum aufzäumen und sagen, aus Buße wachsen Früchte. Es ist so ein bisschen so ein Zusammenspiel aus beidem. Auf der einen Seite ist es ja eine Aufforderung und eine Erwartung und auf der anderen Seite ist es etwas, wo Gott uns Gnade zuschenkt. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber auf jeden Fall gibt es Früchte der Buße und es ist ja so, dass eine Pflanze, die gesund wächst, in irgendeiner Form Früchte hervorbringt.
sonst stirbt sie aus.
Und genauso fordert Johannes der Täufer schon auf, im Lukas-Evangelium finden wir das, bringt der Buße würdige Frucht. Denn da sind ja auch ein paar gekommen, wo Johannes der Täufer gesagt hat, was wollt ihr denn hier? Ihr müsst erstmal umkehren und eure Umkehr muss sich darin zeigen, dass ihr euer Verhalten ändert. Es reicht nicht, dass ihr kommt und sagt, naja, wir holen jetzt mal ein bisschen die Peitsche und schlagen uns rechts und links einmal damit auf die Schulter und machen weiter wie bisher. Bringt der Buße würdige Frucht.
Jesus erzählt eine Art Gleichnis in Lukas 13 von einem Bauern oder einem Landwirt, der einen Baum hat. Und dieser Baum bringt über Jahre, ich meine, es sind 3 Jahre, von denen Jesus da spricht, bringt dieser Baum keine Frucht. Was macht er damit? Er fällt den Baum.
Also auch hier merkt man deutlich, da ist eine Erwartungshaltung. Und wenn man das Kapitel ganz liest, merkt man, dass es in dem Abschnitt davor nicht darum geht, dass Bäume Früchte bringen sollen, sondern dass verändertes Denken, eine Umkehr zu Gott hin, auch verändertes Verhalten nach sich ziehen muss. Sonst ist es nicht echt. Ein Baum oder eine Pflanze kann nur das produzieren, was in ihr drin steckt. Und auch wir werden nur das an Frucht bringen, was in uns drin steckt.
In Lukas 5, Vers 32 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was ist nötig, um zur Buße zu kommen? Ich denke, es ist das Erkennen einer falschen Lebenshaltung oder Lebenseinstellung.
Das ist ganz interessant. Hier drüben liegt eine bei dem Kreuz, liegt eine Bibel. Das ist unsere Ranger-Bibel. Es ist eine ganz normale Bibel, die nur eine Ranger-Auflage hat von unseren Pfadfindern. Es ist eine moderne Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung. Da wird Buße immer übersetzt mit, wenn da steht, tut Buße, verändert eure Einstellung. Verändert eure Einstellung. Sünde ist zunächst einmal die Einstellung, ich kann das allein. Ich brauche keinen Gott. Das ist eigentlich die grundlegendste Sünde überhaupt. Und der erste Schritt zur Buße ist, zu erkennen, ich kann das nicht allein. Vielleicht kriegst du es hin, dein Leben hier auf der Erde ganz gut zu meistern. Das mag sein. Aber im Licht der Ewigkeit und des Lebens nach dem Tod hast du keine Chance. Und ich auch nicht. Aber auch nicht die geringste. Denn keiner von uns ist durch und durch gut. Damit wären wir dann bei dem Begriff von Sünden, also dem Verhalten, was, ich nenne es jetzt einfach mal, nicht gut ist. Wobei wir gleich wieder bei der Frage wären, was definiert sich denn als gut? Unsere Gesellschaft definiert als gut alles das, was mir gut tut. Unterm Strich zähle ich. Ich, meiner, mir, mich. Alles das, was mir dient, ist gut. So definiert es. Und die Werbung für uns als Einzelperson ist natürlich sehr kurzsichtig, denn spätestens, wenn mehr als eine Person da ist, funktioniert das nicht mehr. Denn das, was für mich gut ist, ist noch lange nicht gut für den anderen. Und in dem Augenblick, wo dieser Interessenskonflikt auftritt, haben wir ein Problem mit der Definition von Gut. Gut kann nicht subjektiv bleiben. Gut kann sich nicht nur auf mich beziehen. Gut muss sich auf alle beziehen, sonst kann es sich nicht als gut definieren, oder? Dann ist es ja immer schon eingeschränkt. Es ist nur gut für den oder jenen oder eine Gruppe von Personen oder einen Einzelnen. Aber durchgängig gut, ich meine wirklich gut, egal auf wen du es anwendest, wer kann das definieren? Wer kann das entscheiden? Woher kommt dieser Wertemaßstab? Der kann nur von außerhalb des Menschen kommen. Gott hat ihn festgelegt, als er den Menschen gemacht hat. Denn er weiß, wie er uns gemacht hat und deshalb weiß er, was gut für uns ist. Dementsprechend ist auch das, was Gott sagt und was Gott will, der Maßstab für, was ist gut und was ist nicht gut und damit auch der Maßstab für Lebensverhalten im Sinne von richtig oder falsch, im Sinne von Sünde oder nicht Sünde. Ich habe eine nächste Überschrift, da steht bei mir drüber, schlimme Sünde. Schlimme Sünde. Ich meine, es gibt ja Sachen, die sind richtig böse, oder? Es gibt manche, die sind nicht so gut, ne? Und manche, die sind, ja, das sollte man auch nicht tun, aber wenigstens betrifft es nicht so viele Menschen. Und dann gibt es welche Sachen, die sind richtig böse. Das Einfachste, was einem einfällt, ist Mord zum Beispiel. Mord ist immer richtig böse. Richtig böse ist Massenmord, ja, also jemand, der ganz viele umbringt, das ist dann gleich wieder nochmal die nächste Stufe und so weiter und so fort. Wir haben ja so unser Klassifizierungssystem, ja. Gibt es schlimmere Sünde als andere Sünde? Ist die eine Sünde schlimmer als die andere? Macht es wirklich einen Unterschied? Es macht vielleicht einen Unterschied in unserem sozialen Umfeld, in unseren sozialen Beziehungen. Keine Frage. Aber was unsere Beziehung zu Gott und unsere Gerechtigkeit vor Gott betrifft, macht es überhaupt keinen Unterschied. Überhaupt keinen. Guck gerade, ob ich den Vers mit aufgeschrieben habe. Habe ich nicht. Ich bin über einen Vers gestolpert, habe ich mir leider nicht notiert. Schade. Muss ich zu Hause nochmal nachschlagen, wo das stand. Den fand ich nämlich auch wirklich relevant. Da fragt Jesus nach. Es könnte sein, dass das mit in dem Lukas 13 Abschnitt war. Da sagt Jesus, jemand hat was Bestimmtes getan, was Schlimmes getan. Ich lese das mal vor. Moment. Das muss an der Stelle mal mit rein. Genau. Um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Habt ihr schon mal gehört, die Geschichte? Ich habe das gelesen und dachte so, habe ich das schon mal gelesen? Kam mir so unbekannt vor. Interessant. Also, es kamen Leute und berichteten, dass Pilatus beim Opfern Menschen umbringen ließ, Galiläa umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Also hier stecken zwei Dinge drin. Das eine ist der Rückschluss, dass schlimme Sünde ein besonders grausames Urteil verdient, direkt in unmittelbarer Konsequenz. Also die haben rückgeschlossen, aus dem, was ihnen passiert ist an Schlimmen, dass sie irgendwas ganz Schlimmes, Böses gemacht haben müssten. Ja? Das ist genauso wie in der Geschichte von Hiob, wo die Freunde alle kommen und sagen, was hast du Böses angestellt, dass dir jetzt so ein schlimmes Gericht widerfährt? Die haben es als Gericht betrachtet. Ja, sie haben nicht verstanden, dass es eine Prüfung war. So, also das war die eine Denkschiene. Wir sind hier aber auf der anderen Denkschiene. Jesus fragt nämlich nach, glaubt ihr, dass es schlimmere Sünder waren? Also das ist der Fokus hier. Ja, der Fokus für mich ist, glaubt ihr, dass es schlimmere Sünder waren, weil sie so grausam zu Tode kamen? Und Jesus sagt, nein, sage ich euch, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, wenn ihr nicht Buße tut, moderne Übersetzung, werdet ihr alle ebenso